Vergangene Woche ist mir eine Panne passiert. Ich bin von Beruf Lehrer und als Lehrer stehe ich vor der großen Herausforderung, Aufgaben für meine Schüler zu formulieren, die sie lösen können. Vergangene Woche dachte ich, ich hätte eine sehr originelle Aufgabe gefunden. Leider habe ich viele meiner Schüler damit überfordert. Die Aufgabe war, sie sollten 3 Minuten lang ihrem Tischnachbarn etwas über einen anderen Menschen, den sie gut kennen, erzählen. Bis hierhin noch keine Überforderung. Wenn man in Gespräche reinhört, erlebt man, dass gerade junge Menschen sich sehr, sehr viel über andere unterhalten. Aber, und jetzt kommt die Zuspitzung meiner Aufgabe. Die Aufgabe war, sie sollten 3 Minuten ausnahmslos positiv über eine andere Person reden. Und mich schauten etliche der Schüler entsetzt an und sagten, Herr Lotz, was soll ich denn sagen? Es ist erstaunlich, wenn wir uns mit anderen Menschen beschäftigen, wie schnell wir dabei sind, das Negative herauszufischen und wie gründlich wir suchen müssen. Vielleicht hätten es mehr Schüler geschafft, wenn ich es als Hausaufgabe formuliert hätte. Wie gründlich wir suchen müssen, wenn wir uns ausstrecken nach dem Positiven, wenn wir schauen nach dem Positiven. Aber es ist nicht nur in den privaten Beziehungen so, dass das Negative dominiert. Wenn wir aus dem Fernsehsender mal alles herausstreichen würden, was negativ ist, an Nachrichten und Meldungen, auf wie viele Minuten Sendezeit kämen die Nachrichten und Reportagen? Was sind die Themen, die uns momentan beschäftigen? Das ist Klimakatastrophe, das ist Bankenkrise, das ist Wirtschaftskrise und das sind viele, viele Geschichten von vielen anderen Lebenskrisen. Ich beobachte mich selber, wie sehr ich auf das Negative gepolt bin und wie sehr ich dem Negativen Raum gebe in meinem Leben, in meinem Denken, in meinem Fühlen. Und dann laufe ich über Weihnachtsmärkte. Heute Nachmittag kann man ja den nächsten in Hausen besuchen. Ich komme zu Kaufhäusern und welche Lieder werden mir entgegengespielt? O du Fröhliche, o du Selige. Wenn wir es ins Hochdeutsche übersetzen, o du Fröhliche, o du glückliche Weihnachtszeit. Man fragt sich, hat der Weihnachtsmann denn gar kein Fernsehen geschaut? Hat der irgendwas mitbekommen, was ich vielleicht nicht mitbekommen habe? Könnte es eventuell sein, dass die, die dieses Lied singen, den Inhalt auch noch ernst meinen? O du Fröhliche, o du Glückliche. Und das in unserer Zeit, die dominiert ist von Sorgen, von Problemen, von trüben Zukunftsaussichten. Für die einen ist die Adventszeit, wenn man es positiv betrachtet, die Zeit der Rettung unseres Einzelhandels. Große Überschrift, der Einzelhandel ist mit den Umsätzen zu Beginn der Adventszeit sehr zufrieden. Für die anderen ist die Adventszeit auch eine positive Zeit und ich hoffe und wünsche, dass Sie dazugehören, genauso wie ich dazugehöre. Eine positive Zeit, in der wir uns vorbereiten, in der wir uns damit beschäftigen, was Jesus Christus für uns getan hat. Unser Erlöser lebt, für uns ist Weihnachten und die Adventszeit eine positive Zeit. Die Spannung aus Negativem auf der einen Seite und Positivem auf der anderen Seite greift unser Predigttext für den heutigen Sonntag auf. Er steht in Lukas 21, die Verse 25 bis 33. Ich erweitere bis Vers 36. Dort heißt es, und es werden Zeichen geschehen an Sonne und Mond und Sternen, und auf Erden wird den Völkern bange sein. Und sie werden verzagen vor dem Brausen und Wogen des Meeres. Und die Menschen werden vergehen vor Furcht und in Erwartung der Dinge, die kommen sollen über die ganze Erde. Denn die Kräfte der Himmel werden ins Wanken kommen. Und alsdann werden sie sehen, den Menschensohn kommen in einer Wolke mit großer Kraft und Herrlichkeit. Wenn aber dieses anfängt zu geschehen, dann seht auf und erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. Und er sagte ihnen ein Gleichnis. Seht den Feigenbaum und alle Bäume an. Wenn sie jetzt ausschlagen und ihr seht es, So wisst ihr selber, dass jetzt der Sommer nahe ist. So auch ihr, wenn ihr seht, dass dies alles geschieht, so wisst, dass das Reich Gottes nahe ist. Wahrlich, ich sage euch, dieses Geschlecht wird nicht vergehen, bis es alles geschieht. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte vergehen nicht. Hütet euch aber, dass eure Herzen nicht beschwert werden mit Fressen und Saufen und mit täglichen Sorgen und dieser Tag nicht plötzlich über euch komme wie ein Fallstrick. Denn er wird über alle kommen, die auf der ganzen Erde wohnen. So seid alle Zeit wach und betet, dass ihr stark werdet, zu entfliehen diesem allen, was geschehen soll, und zu stehen vor dem Menschensohn. Es gibt ein Weihnachten, aber es gibt nicht nur ein Weihnachten, es gibt zwei Weihnachten. Jesus ist vor vielen, vielen Jahren das erste Mal sichtbar für uns gekommen. Und er ist gekommen und hat in dieser Zeit schon darauf hingewiesen, es wird nicht das letzte Mal gewesen sein, dass ich sichtbar zu euch gekommen bin, sondern es wird ein zweites Mal geben, es wird eine Wiederkunft geben, ich werde wiederkommen. Und seine Jünger fragen ihn, sag mal Jesus, gib uns einen Tipp, wann kommst du wieder? Kann man sich schließlich dann auch vorher noch einen Adventskalender kaufen, oder? Interessant ist, dass die Bibel hier nichts beschönigt, wenn sie über die sogenannte Endzeit spricht, über die Zeit vor der Wiederkunft Jesu. Das heißt es schon in unserem Text, dass es eine Zeit wird, in der die Menschen vor Furcht vergehen, in der Panik da ist, in der nur noch trübe Aussichten da sind. Und Jesus geht vor unserem Predigttext ins Detail und er sagt, achtet auf die Zeichen, achtet auf das, was geschieht, achtet auf die Zunahme der Naturkatastrophen. Hurricanes, Erdbeben, Überflutung. Wir wissen alle, wie es sich damit verhält. Achtet auf die Zunahme der Kriege. Als engagierte Nation kämpfen sie heute nicht mehr in einem Krieg mit, sondern sie engagieren sich in ein, zwei, drei, vielleicht sogar in mehreren Konflikten und an mehreren Krisenherden. Von wie vielen Kriegen haben Sie in letzter Zeit gehört? Von wie vielen Terroranschlägen haben Sie Kenntnis genommen? Jesus weist auch auf die Christenverfolgung hin. Ein Thema, mit dem wir erstmal nicht viel zu tun haben. Aber wenn wir uns umschauen in anderen Ländern, man geht davon aus, dass zurzeit ungefähr 200 Millionen Christen verfolgt werden. Manche werden nur beruflich benachteiligt, nur in Anführungsstrichen. Andere werden körperlich verfolgt, bedroht, gefoltert, gefangen genommen, getötet. Die Bibel beschönigt nicht, wenn es um die Endzeit geht. Sie zeichnet ein sehr trübes und aussichtsloses Bild. Aber es ist nicht aussichtslos, sondern am Ende all dieser Trübsal steht Hoffnung, steht etwas Schönes, steht etwas Leuchtendes, steht etwas Motivierendes, nämlich die Wiederkunft Jesu, unser Erlöser kommt. Wir feiern heute den zweiten Advent. Aber in Wirklichkeit haben wir nicht nur heute den zweiten Advent, sondern wir haben einen permanenten zweiten Advent. Wir warten auf die Ankunft und Wiederkunft Jesu. Der Wochenspruch für diese Woche: Seht auf und erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. Der Blick der Ängstlichen und Niedergeschlagenen, der Blick der Hoffnungslosen geht nach unten. Man macht sich klein, man engt sich ein. Der Blick der Hoffnungsvollen, der richtet sich auf, der streckt sich aus nach dem, der Hilfe schenkt. Seht auf und erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. Ist Ihnen aufgefallen, wie viel Raum wir dem Negativen in unserem Leben geben, in unserem Denken und Fühlen? Die Not vieler Krisen ist, dass wir in den Herausforderungen, in denen Sie stehen, über die ich Ihnen nichts erzählen muss, in denen ich auch zum Teil stehe oder gestanden habe, wie oft wir uns mit den Gefahren und Problemen beschäftigen. Manchmal lohnt sich der Blick über den Tellerrand. Die Chinesen haben so manch Kluges schon von sich gegeben. Und wenn wir uns das Schriftzeichen anschauen für Krise, besteht es aus zwei Schriftzeichen und bei dem, was ich gelernt habe, steht das eine dieser Schriftzeichen für Gefahr und das andere steht für Chance. Das eine Schriftzeichen Gefahr, das andere Chance. Beide Seiten beinhaltet eine Krise. Mit welcher Seite beschäftigen Sie sich? Niedergang und Trostlosigkeit oder mit dem, was Gott möglich macht und möglich machen kann? In Zeiten der Krise kommt es auf das richtige Krisenmanagement an. Es geht um das Fundament, auf das Ihr Leben gebaut ist, oder mit den Worten eines Werbeslogans: auf diese Steine können Sie bauen. Es geht um die Frage, auf welchen Stein Ihr Lebensfundament gebaut ist. Ich kenne genügend Leute, die auf materielle Absicherung setzen. Ich weiß selber, dass es beruhigend sein kann, wenn man den einen oder anderen Euro beiseite gelegt hat. Aber wie weit uns Materielles bringen kann, das zeigt zum Beispiel die Bankenkrise, wo Menschen und Unternehmen viel, viel Geld verloren haben. Das zeigt aber nicht nur die Bankenkrise, das zeigt auch die Bibel, wenn sie darauf hinweist, dass das Materielle erschüttert werden wird und eine Gültigkeit erhält oder Ungültigkeit erhält, die unvorstellbare Ausmaße annimmt. Materielles ist als Fundament im Krisenmanagement ungeeignet. Was aber dann? Womit soll ich sonst mein Krisenmanagement betreiben? Wenn man sich durch die Programme im Fernsehen zappt, dann landet man früher oder später bei Ratgebersendungen und Sendern, die sich damit finanzieren, dass sie den Blick in die Sterne wagen. Und gerade Richtung Jahreswechsel haben Horoskope wieder Hochkonjunktur. Menschen geben Unmengen von Geld aus, um zu erfahren, was sagen meine Sterne über meine Zukunft? Was sagen meine Sterne über meine momentane Krise? Wie geht's weiter? Die Antwort der Bibel dazu: Es werden Zeichen geschehen an Sonne, Mond und Stern. Und Vers 33, Himmel und Erde werden vergehen. Das heißt, die Sterne bieten gar nicht die Beständigkeit und sind als Fundament im Krisenmanagement komplett ungeeignet. Ich habe im Vorfeld ein Beispiel gehört von einem Mann, der in russischer Kriegsgefangenschaft war. Er beschreibt seine Lebenssituation, wie er essenstechnisch natürlich von dem abhängig war, was ihm dort vorgesetzt wurde. Es war kalt, er hatte nur eine dünne Decke, er fror erbärmlich. Läuse sorgten dafür, dass er sich zusätzlich ungemütlicher fühlte. Er war in einer tiefen Krise drin. Er wusste nicht, wie es weitergehen sollte. Er hat überlegt, soll ich einen Fluchtversuch machen? Dass ich fliehen kann, ist unrealistisch. Aber der Fluchtversuch wird durch einen Schuss beendet. Die Russen werden mich dann erschießen und damit habe ich es geschafft. Damit ist die Krise beendet. Und wie er so im Nachdenken und Verzweifeln war, bekam er seine wässrige Suppe serviert, vorgesetzt, was man immer dazu sagen möchte. Und aus purer Gewohnheit betete er, wie er auch die Tage und Wochen zuvor vor seinem Essen gebetet hatte. Aber an diesem Tag wurde ihm bewusst, dieser Jesus, zu dem ich bete und ihm für diese wässrige Suppe danke, er ist der, der mich durchtragen kann. Er ist der, der mir eine Perspektive eröffnen kann. Das Leid, das ich heute empfinde, das ist nicht mein Ende. Ich habe eine Hoffnung, die über all das, was mich bedrückt, hinausgeht. Not lehrt beten, heißt es. Und Psalm 50, Vers 15, rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten und du sollst mich preisen. Gott fordert jeden heraus, der in Not ist. Und ich weiß nicht, vielleicht gilt das besonders heute Ihnen. Ich weiß nicht, in welcher Situation Sie sich befinden. Gott fordert die Menschen, die in Not sind, heraus und sagt, wendet euch an mich. Matthäus 11, Vers 28, kommt alle her zu mir, die ihr müde seid und unter eurer Last leidet. Ich will euch Frieden schenken. Wir dürfen mit unserer Not zu Jesus kommen. Aber der Text geht weit darüber hinaus. Er will uns nicht nur Jesus als Helfer in der Not zeigen, sondern er will uns wachrütteln. Vers 36, Seid alle Zeit wach und betet, dass ihr stark werdet, zu entfliehen diesem allen, was geschehen soll, und zu stehen vor dem Menschensohn. Seid alle Zeit wach und betet. 1. Thessalonicher 5, Vers 6, dort heißt es ähnlich, lasst uns wachen und nüchtern sein. Und 1. Korinther 16, Vers 13, wachet, steht im Glauben, seid mutig und seid stark. Seid wachsam. Die zweite Wiederkunft Jesu ist angekündigt. Auf die Zeichen, die vorhergehen werden, wurde hingewiesen. Und jetzt stellt sich die große Frage, wie bereiten Sie sich auf Weihnachten vor? Viele werden jetzt sagen, ist klar, Sterne basteln, Kuchen backen, Geschenke kaufen. Das ist unsere Vorbereitung auf dieses Weihnachtsfest. Aber wie bereiten Sie sich vor auf das zweite Weihnachten, auf die Wiederkunft Jesu? Unter Vorbereitung versteht die Bibel hier eines, nämlich der Gehorsam gegenüber Gottes Wort. Gehorsam, ein grausames Wort, das wir gar nicht mehr wollen, das wir abgeschafft haben in unserer Gesellschaft. Gehorsam würde ja bedeuten, ich mach das, was ein anderer mit mir vorhat. Und genau das ist das Richtige. Gehorsam ist grundlegend im Glauben und es ist wichtig, dass wir ihn einüben. Dabei kennen wir es von jeder Beziehung. Beziehungen haben ihre Phasen, in denen sie munter sind, frisch sind, dynamisch sind. Und dann gibt es die Phasen, in denen es etwas müder wird. Wenn wir uns zurzeit umschauen und durch die Gazetten hindurch eilen, entdecken wir, wie viele Menschen sich jetzt wieder getrennt haben. Sarah Connor, Veronika Ferris, Boris Becker, Madonna und. Alle treten vor die Presse und sagen mehr oder weniger, unsere Beziehung ist eingeschlafen. Positiv wird noch gesagt, wir bleiben Freunde. Unsere Beziehung ist eingeschlafen. Und das kann ganz, ganz leicht auch passieren in unserer Beziehung zu Gott. Und ich weiß nicht, wie es in Ihre Beziehung zu Gott steht. Wie munter sie ist oder wie müde. Es gibt mehrere Faktoren, die dafür sorgen können, dass unsere Beziehung so langsam, aber sicher einschläft. Es kann die Meinung anderer Leute sein, dass wir uns davon abhängig machen und uns nur noch fragen, wie denken andere über mich und was muss ich tun, damit andere gut über mich denken? Nicht mehr, was muss ich tun, dass Gott gut von mir denkt, sondern was muss ich tun, dass andere von mir gut denken? Das betrifft das persönliche Leben, das betrifft den Glauben, das betrifft auch Mitarbeit in der Gemeinde. Es gibt scheinbare Notwendigkeiten, die uns den Rhythmus des Lebens vorgeben und auch die Richtung unseres Lebens vorgeben. Man sagt, dringende Dinge sind selten wichtig, wichtige Dinge sind selten dringend. So passiert es leicht, dass das Alltagsempfinden und Alltagsleben unsere Beziehung zu Gott überlagert und vor allen Dingen uns davon ablenkt zu fragen, was hat Gott mit mir vor? Was hat Gott mit Ihnen vor? Sind Sie auf dem Weg zu seinem Ziel von Ihrem Leben? Oder basteln Sie sich selber ein Ziel? Wenn Sie heutzutage in Hotels reisen, dann werden Sie wahrscheinlich fast nur noch Hotels buchen mit einer Wellness-Oase. Im letzten Sommerurlaub hatten wir auch Refreshing Area in der Sky Lounge. Das hieß so viel wie Sauna auf dem Dach. Wir fragen mittlerweile in unserem Urlaub, wo gibt es Anbieter, die uns Gutes tun? Ich will mich gut fühlen. Und wie leicht kann es sein, dass mein eigenes Fühlen und meine eigene Sehnsucht nach gutem Gefühl meine Nachfolge gegenüber Jesus und dem, was er mit mir vorhat, überdeckt? Wir haben vor 3 Wochen meine 2 Nichten besucht, von meiner Frau, also von meiner Schwägerin quasi, die Kinder. Und es ist hochinteressant, wenn man sich die kleinen Kinder anschaut. Lara ist 1 Jahr alt und sie hat ein sehr munteres, lustiges Mädchen. Wenn aber die Mama weggeht, dann wird kurz mal laut gegeben und die Unzufriedenheit ausgedrückt. Mit meiner anderen Nichte, die ist etwas älter, als sie 6 Jahre alt war, haben wir einen Spaziergang gemacht. Und sie sagte, wir liefen nebeneinander und sie sagte zu mir, sag mal, warum müssen uns die Leute immer hinterherlaufen? Ich dachte, naja, wir sind in Seligenstadt, das ist normal. Gutes Wetter, vor einem laufen Leute, hinter einem laufen Leute. Bis mir auffiel, mit den Leuten meinte sie ihre Eltern. Warum müssen die uns immer hinterherlaufen? Zu einer normalen Entwicklung gehört es, dass wir uns versuchen, von unseren Eltern zu lösen, frei zu strampeln, zu sagen, wir können unser Leben wenigstens in kleinen Stücken und später in größeren Stücken ganz frei gestalten und selbstständig gestalten. Und wie leicht passiert es in unserer Beziehung zu Gott, dass wir auch sagen, jetzt habe ich mich freigestrampelt, was ich alles kann, was ich drauf habe. Ich brauche Gott eigentlich nicht mehr, denn ich bin ja klug genug. Seid wachsam und betet. Seid vorbereitet. Es ist wichtig, immer wieder eine Bestandsaufnahme zu machen und zu fragen, wo stehe ich denn überhaupt in meiner Beziehung zu Gott? Bin ich noch wach oder schlafe ich schon? Seid wachsam und betet. Seid gehorsam gegenüber dem Wort Gottes. Vers 33, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte vergehen nicht. Das Wort Gottes ist zentral. Nicht nur in diesem Bibelwort, sondern in ganz, ganz vielen anderen Bibelstellen. Etwas kämpferisch ausgedrückt hat Paulus es mal verglichen mit einer Waffenrüstung. Und das Schwert, das, was einem im Kampf, in den Herausforderungen des Lebens wirklich dann hilfreich sein kann, das vergleicht er mit dem Wort Gottes. Und wie viele sagen, jawohl, die Bibel ist grundlegend, die Bibel ist wichtig. Und wenn man sagt, ja, und wie viel weißt du? Wie viel beschäftigst du dich mit der Bibel? Dann kommt als Antwort, weniger. Warum eigentlich? Es ist wichtig, dass wir uns täglich damit beschäftigen, was Gott mit uns vorhat, was Gott uns in seinem Wort zu sagen hat. Und es kann sein, dass es Passagen gibt, wo sie sagen, kapiere ich nicht. Kein Problem, weiterlesen. Wenn Sie Fragen haben, schreiben Sie die Fragen auf, bringen Sie die mit zum Gottesdienst, rufen Sie Pfarrer an, rufen Sie andere an und stellen Sie Ihre Fragen. Und wenn einer Ihnen nicht so antwortet, wie Sie denken, jetzt habe ich es verstanden, rufen Sie den Nächsten an, sprechen Sie den Nächsten an. Das Wort Gottes bleibt ewig. Es ist wichtig für Sie, für mich, dass wir es sehr, sehr gut kennen und uns damit auseinandersetzen. Ich habe ein paar Punkte angesprochen. Wir haben den zweiten Advent, wir leben im zweiten Advent. Vieles um uns herum ist negativ. Machen wir mit in dem Trend? Geben wir dem Negativen viel Raum? Geben wir ihm die Nummer 1 oder richten wir uns aus auf das, was kommen wird, auf die Verheißungen Gottes? Wie bereiten wir uns vor? Wie steht es um Ihre Beziehung zu Gott? Es gibt viel, was uns runterziehen möchte. Das Schöne, es ist nicht das Ende. Sie stehen in Herausforderungen. Vielleicht sind sie klein, vielleicht sind sie riesig. Das Gute, es ist nicht das Ende. Vielleicht stehen sie unter einer extremen Belastung, wissen nicht, wie es weitergehen soll. Das Gute, es ist nicht das Ende. Lukas 21, Vers 28, seht auf und erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. Amen.